Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Julia Dussold und Anja Ringel. Meine Kollegin Julia Dussold ist Technikredakteurin bei Produktion. Sie ist vor allem zuständig für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungs- und Zukunftstechnologien.
Gerade gehört haben Sie Anja Ringel. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und Transformation.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Melissa Albrecht. Sie ist im Vorstand von Ceratizid und dort für den Vertrieb der Zerspannungswerkzeuge und das Amerika-Geschäft verantwortlich. Hallo Frau Albeck, willkommen bei Industry Insights.
Hallo Frau Ringel, hallo Frau Dussold. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich auf das Interview.
Wir freuen uns auch. Wir wollen mit Ihnen heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens über Female Leadership, zweitens über die zwei Geschäftsfelder von Ceratizid, nämlich das Hartmetall- und das Zerspannungsgeschäft. Und drittens über Nachhaltigkeit bei Zerspannungswerkzeugen. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe HörerInnen und Frau Albeck, diese Themen genauer zu beleuchten.
Frau Albeck, Sie sind ja jetzt seit einigen Monaten im Vorstand. Welche Ziele haben Sie sich denn gesetzt?
Also wir wollen auf jeden Fall zum Thema Zerspannungswerkzeuge jetzt unsere Branded Products wirklich mehr forcieren im Markt und unser Brand auf jeden Fall größer machen. Das ist ein wichtiges Thema für mich, dass wir unser Geschäft besonders auf den anderen Kontinenten, also momentan sind wir in Europa besonders stark, wollen wir besonders in Amerika und in Asien wachsen. Also das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt für mich. Und die zwei Themen, die wir noch diskutieren werden, sind auch auf jeden Fall Schwerpunkten. Einmal das Thema Female Leadership, also bei Ceratizid haben wir noch einen Weg vor uns und ich will auch auf jeden Fall dabei sein und dieses Thema bei uns ganz gezielt unterstützen. Und Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema auch für uns als Unternehmen. Ich glaube, da sind wir jetzt momentan Vorreiter und da möchte ich auch auf jeden Fall mitgestalten.
Das passt ja genau dann zu den Themen, die wir heute besprechen wollen. Aber vorher wollen wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen und unsere HörerInnen sicher auch. Und dafür haben wir wie in jeder Folge was vorbereitet und Sie kennen das vielleicht schon aus einer der anderen Folgen. Aber Anja erklärt für alle, die es noch nicht wissen, kurz, worum es geht.
Genau, wir haben uns Entweder-Oder-Fragen überlegt und Sie müssen sich einfach spontan für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Julia, fang doch einfach mal an.
Ja, Sie sind ja in England aufgewachsen. Zum Frühstück Englisch oder Continental Breakfast?
Ich bin zwar Engländerin, aber da würde ich Continental wählen, aber ganz ehrlich, ich frühstücke meistens.
Auch eine Möglichkeit. Ich hoffe, das machen Sie nicht auch nicht. Im Urlaub Meer oder Berge?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich wohne hier in den Bergen, wo ich auch gerne bin, aber im Urlaub dann dafür mag ich schon immer wieder das Meer sehen, also mehr für Urlaub.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Oh, das sind schwierige Fragen. Mehr Freizeit, glaube ich. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, mit dem Geld, was ich habe und ich genieße sehr gerne Freizeit mit meiner Familie.
Apropos, im Feierabend töpfern oder Musik machen?
Da haben Sie jetzt einige Informationen.
Ja, ja.
Ich mache beides natürlich gerne, aber Musik würde ich sagen, also spiele sehr gerne Cello.
Das haben Sie jetzt passend gesagt, Sie spielen Cello und Sie singen gerne Klassik oder Pop?
Singen mehr Klassik, aber ich singe immer wieder in Chören, wo es beides gibt. Also ich singe beides. Ich bin insgesamt recht flexibel.
In der Mittagspause Bäcker oder Kantine?
Also da mache ich tatsächlich auch beides, wenn ich Zeit habe, Kantine, aber dann meistens, wenn ich Leute treffe, sonst mache ich schon auch öfters einfach schnell ein Brot im Büro aus Zeitnot, aber ich weiß, das sollte man wahrscheinlich nicht so oft machen.
Diskutieren oder schweigen?
Diskutieren. Ich bin schon eher für Reden bekannt, also besonders, wenn man meinen Mann fragen würde. ja, also eher diskutieren.
Im Unternehmen duzen oder siezen?
Meistens duzen. Also ich bin schon sehr lange im Unternehmen, also in der Plansee-Gruppe, kenne sehr viele Leute schon sehr lange und ich bin kein großer Fan von Hierarchien, besonders nicht für die Zukunft, also meistens duzen.
Jetzt kommt eine schwere Frage. Hartmetallgeschäft oder Zerspannungsgeschäft?
Aber da muss ich jetzt Zerspannung sagen, weil tatsächlich, also Zerspannung bin ich verantwortlich und kenne mich auch besser aus und finde ich sehr spannender Markt mit großem Wachstumspotenzial, also Zerspannung.
Frauenquote, ja oder nein?
Also ich glaube, wir Frauen alle hassen dieses Wort Quote, weil jede Frau will einfach befördert werden oder einen Job haben, eine bestimmte Position, weil sie gut ist und fähig ist für diese Position. Und das ist auf jeden Fall das Ziel und was jede von uns will. Aber ich glaube, wir stellen auch fest, dass eben auch in unserem Unternehmen, wenn man sich nicht irgendwelche Ziele setzt, dann passiert in der Regel nichts, also nur durch Hoffen. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig zu wissen, ungefähr wie viele Frauen man bis zum Zeitpunkt sehen will, vielleicht nur in Prozentzahlen. Aber man muss auch aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung kippt, weil nur Frauen nehmen, weil man mehr Frauen haben will und gegen Männer diskriminieren, ist auch nichts. Also ich glaube, man muss sich Ziele setzen, aber vielleicht nur für den Anfang, dass es ins Rollen kommt. Aber im Prinzip wollen wir alle Frauen, glaube ich, geschätzt werden für das, was wir können und wer wir sind.
Das können Julia und ich, glaube ich, genauso unterstreichen. Das war es auch schon mit der Schnellfragerunde. Erstmal danke, da haben wir ja schon einen kleinen Eindruck bekommen.
Gerne.
Sie haben sicherlich schon gemerkt, dass wir die letzte Frage jetzt nicht ohne Hintergedanken gestellt haben. Nämlich unser erstes Thema ist ja auch Female Leadership und eben Frauen in der Industrie, weil sie sich da auch sehr dafür einsetzen. Sie haben in einem Interview selbst gesagt, dass sie im eigenen Unternehmen noch einiges zu tun haben. Und dass Sie es auch gewohnt sind, meistens die einzigste Frau in Terminen zu sein. Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie sich auch besonders anstrengen mussten, um ernst genommen zu werden?
Also wenn ich persönlich da ganz ehrlich bin, dieses Gefühl habe ich jetzt meistens nicht gehabt. Und ich glaube, das liegt daran, ich bin eben schon seit 30 Jahren in diesem Unternehmen und ich bin eben mit vielen männlichen Kollegen, glaube ich, einfach groß geworden und kenne sie schon sehr gut. Und von daher, glaube ich, haben wir uns von Anfang an schon gut respektiert und ich habe mich dann meistens wirklich respektiert gefühlt. Aber ich weiß, es gibt viele Frauen, die das tatsächlich müssen, die sich tatsächlich mehr anstrengen und wahrscheinlich habe ich schon das Gefühl persönlich, dass ich besonders gut jetzt sein muss, weil es doch ein Privileg ist, dann auch eine Frau in einer so kleinen Anzahl dann zu sein. Aber ich muss sagen, ich habe echt das Glück gehabt in meiner Karriere, dass ich mich immer sehr respektiert gefühlt habe von meinen männlichen Kollegen. Also persönlich habe ich nicht so viel Gegenwind da erlebt.
So sollte es ja auch sein. Deswegen ist es ja schön, dass Sie es so erlebt haben. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach momentan die aktuelle Situation von Frauen in Führungspositionen aus, besonders in der Industrie? Gab es denn da in den letzten Jahren Fortschritte?
Es wird auf jeden Fall besser. Also ich weiß, es gibt Unternehmen sogar in unserer Branche, habe ich vor kurzem mich mit einem unterhalten und die haben schon einen Frauenanteil im Senior Management sogar von 25% plus und ich kenne ein paar Firmen, wo es mindestens 20-30% gibt und es ist schon auf jeden Fall Fortschritt, aber eigentlich müsste man Richtung 50-50 werden, wenn man die Bevölkerung anschaut. Und ich glaube, es ist immer noch sehr viel Luft nach oben bei sehr vielen Firmen, wahrscheinlich bei den meisten. Aber ich glaube, es ist gut, dass es erkannt wird und dass daran gearbeitet wird und dass es tatsächlich Initiativen gibt. Und ich bin überzeugt, in den nächsten Jahren wird es besser.
Wie sieht das denn aus? Was haben Sie sich vorgenommen? Wie wollen Sie es schaffen, dass künftig mehr Frauen in Führungsrunden sind? Welche Strategie verfolgen Sie dafür, Ceratizid?
Also wie gesagt, wir sind leider noch ziemlich am Anfang. Also ich habe auch noch einmal nachgeschaut. Wir sind im Management insgesamt, alle Frauen im Management, bei Ceratizid jetzt nur bei so 15%, was nicht sehr beeindruckend ist und im Senior Management noch weniger. Wir haben jetzt eine Gruppe zusammengestellt, die sich dieses Thema jetzt wirklich annimmt. Wir müssen einmal Ziele erst einmal setzen, auch im Rahmen von unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist auch ein Teil von diesem ESG-Reporting, was wir jetzt machen müssen, dass wir uns jetzt wirklich klare Ziele setzen in diese Richtung. Wir haben einige Veranstaltungen auch schon gemacht, um Frauen zusammenzuholen und Ideen zu haben. Und ich glaube, wir werden dann einfach Ziele setzen müssen, auch im Recruiting und so, und wirklich schauen, wenn wir jetzt Kurse anbieten oder Trainings oder Leadership-Trainings, dass wir ganz gezielt da Frauen mit einladen und schauen, dass Frauen vor allem gesehen werden. Ich glaube, das ist auch das Problem. Und dass wir auch unsere Policies unter die Lupe auch nehmen und schauen, dass es frauenfreundlich ist und dass es möglich ist, für sie auch weiterzuarbeiten, auch wenn sie dann Familie haben und so und andere Entscheidungen treffen. Aber dass so unser Klima für frauenfreundlich ist. Und wir wollen auch Trainings anbieten für die ganze Firma. Also nicht nur wir reden jetzt viel über Frauen, aber Diversität insgesamt. Dass wir Leute wirklich sensibilisieren auch für dieses Thema und dass Leute verstehen, was Diskriminierung ist und wie subtil das manchmal sein kann und dass Leute verstehen, wie wichtig das ist, aufeinander zu achten, respektvoll mit allen umzugehen und dass wir keine Probleme dann mit Diskriminierung haben.
Aber es ist ja auf alle Fälle toll, dass Sie die Herausforderung erkannt haben und jetzt daran arbeiten. Sie haben ja auch lange in den USA gelebt. Gibt es denn da Dinge, wo Sie sagen, das kann man sich als deutsches Unternehmen abschauen? Ist da die Situation anders? Gibt es da mehr Frauen in Führungspositionen?
Ja, auf jeden Fall. Und das hat meiner Karriere bestimmt sehr geholfen, glaube ich. Ich war gerade in dieser Phase drüben, wo ich auch selber Kinder bekommen habe. Ich meine, Es hat immer alles Vor- und Nachteile, das ist das Problem. Aber drüben gibt es viel mehr Frauen, die Vollzeit auch arbeiten. Es gibt viel weniger, die daheim bleiben mit Kindern. Also die gehen nicht nur Teilzeit zurück, aber die haben oft nicht diesen Luxus von Kindergeld und Elternzeit und so, was hier zu erwarten wäre in Europa. Aber es hat eben die Folge, dass viele Frauen dann eben Vollzeit dabei bleiben und dann werden sie schon gesehen und befördert. Und ich glaube, die haben insgesamt drüben in Amerika einen Frauenanteil bei Management von 33% oder 35%, also schon deutlich höher. Aber das ist sicher einer der Gründe dafür, dass Frauen eben gleich, auch wenn sie Kinder haben, trotzdem Vollzeit weiterarbeiten. Weil es muss beides sein. Das Unternehmen muss was machen, dass es für Frauen attraktiv ist. Aber Frauen müssen auch bereit sein, dann auch das zu geben. Das ist klar.
Sie haben es jetzt vorhin auch schon kurz angesprochen, dass es eben nicht nur auf die Frauen ankommt, sondern einfach auf Diversität im Allgemeinen. Sie haben auch mal gesagt, die Mischung macht's, nur Frauen sind auch nichts. Im Vorstand sind Sie ja so gesehen auch ein diverseres Team. Was sind denn die Vorteile davon?
Ja, ich glaube, es hat vor allem den Vorteil, dass wenn man verschiedene Charaktere und Fähigkeiten und Möglichkeiten hat in einem Team, dass so ein Team dann Themen und Probleme ganz anders beleuchten kann. Also da gibt es einfach verschiedene Perspektiven, verschiedene Einblicke und dass man Sachen breiter anschauen kann und hoffentlich dann auch bessere Entscheidungen treffen. Ich glaube, Frauen bringen ein bisschen andere Seite meistens mit. Meistens sind Frauen auch in Teamarbeit gut und Leute aufbauen, die bringen meistens auch Empathie mit. Ich sage in der Regel, es ist natürlich nicht das Gleiche für alle. Aber ich sage nicht nur Frauen, aber Leute auch aus anderen Kulturen und von anderen Teilen der Welt oder insgesamt, die einfach anders ticken oder anders aufgewachsen sind, die gehen Probleme anders an oder haben andere Ansichten. Und wenn Verschiedenes eben zusammenkommt und alles nicht so homogen ist, dann kommen neue Ideen, neue Initiativen und ich glaube, da werden tatsächlich bessere, vielfältigere Entscheidungen getroffen, die für ein Unternehmen sehr gut sind.
Auf alle Fälle. Jetzt ist die Industrie ja noch eine männerdominierte Branche. Wie können denn männliche Führungskräfte dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, das die Entwicklung und den Erfolg von Frauen in der Führung fördert?
Für mich, glaube ich, ist das Wichtigste einfach, dass die Frauen gleich behandeln. Also ich glaube, keiner von uns will irgendwie eine Sonderbehandlung. Wir wollen einfach als gleichberechtigt gesehen werden oder zumindest aus meiner Sicht. Und wir wollen einfach, dass es uns Respekt und auch Anerkennung entgegengebracht wird. Und ich glaube, wenn das so ist, dann viel mehr braucht es dann halt nicht. Also ich glaube einfach, dass wir als gleichwertige Kollegen gesehen werden und respektiert werden.
Es waren ja jetzt auf jeden Fall schon mal gute Einblicke in den Bereich und darüber, wie geführt wird auch. Jetzt wollen wir mal dazu kommen, womit Sie sich als Führungskraft beschäftigen. Ceratizid ist ja in verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv. Erklären Sie doch mal, welche das sind und was sich dahinter verbirgt.
Genau, also wir haben sogar drei Bereiche jetzt bei Ceratizid. Wir fangen ganz hinten bei Pulver an. Also wir machen eigenen Wolframpulver für die Gruppe und dann Wolframcarbid. Und aus Wolframcarbid machen wir dann Produkte in zwei Bereichen. Einmal Verschleiß, also Hard Material Solutions nennen wir den einen Bereich. Das sind so Verschleißanwendungen, ziemlich allgemein. Und auf der anderen Seite dann Zerspannungswerkzeuge. Das ist dann der dritte Bereich.
Sie selbst arbeiten ja auch in den unterschiedlichen Bereichen. Wie unterscheidet sich denn jetzt der Geschäftsbereich Zerspannung von Hartmetall, zum Beispiel im Kontakt mit Kunden?
Ja, die ticken schon ziemlich anders, die zwei Märkte. Also Zerspannung ist ein ziemlich fragmentierter Markt und ziemlich kompliziert. Also die Vertriebskanäle sind dann auch interessant. Also wir haben alles von großen, wirklich Schlüsselkunden, die oft sehr international, also globale Schlüsselkunden, die auf verschiedenen Kontinenten tätig sind, die wir dann bedienen müssen mit Produkten und technischer Unterstützung. Wir haben das bis hin zu ganz kleinen so Mom-and-Pop-Shops, sagen wir oft, oder mittelständische Unternehmen hier, besonders in Deutschland, die ganz klein sind und jeden Tag entscheiden, welche Werkzeuge die morgen brauchen und dann einen schnellen, also Standardprodukte brauchen und eine schnelle Logistik. Also die Seite gibt's und dann gibt's auch ganz andere Vertriebskanäle, wo man zum Beispiel über Händler geht. Also besonders in Amerika oder in Asien gibt's Märkte, wo Händler oder Integrators ganz große Rollen spielen. Also es gibt Verschiedenes, was man da abdecken muss. Und ich sage, die Produkte, wir haben ein großes Standardprogramm, aber auch sehr kundenspezifische Anforderungen und Kundenprodukte, die wir dann anpassen und entwickeln müssen. Und die technische Unterstützung dazu, dass die am besten eingesetzt werden. Also es ist schon komplex und vor allem Produktvielfalt ist da interessant. Also wir haben da in dem Bereich Zerspannung über 60.000 Produkte zum Beispiel. Das zu verwalten und zu schauen, dass das nicht ein Wildwuchs wird und trotzdem das Beste bietet und immer innovativ bleibt, das ist auch eine Herausforderung. Und der Hartmetallbereich im Verschleiß ist dann anders, weil das ist viel, viel kundenspezifischer. Und das kann alles Mögliche abdecken. Also das geht von ganz großen Produkten, wie zum Beispiel eine Pressmatrize, so ein Anvil, um Kunstdiamanten herzustellen. Das ist halt ein Riesenblock. Oder so Hot Rolls, so Rollen, um so Sanitärprodukte auszuschneiden. Bis hin zu ganz kleinen Sägeblättern oder Sägezähnen, auch aus Carbid. Also ganz, ganz unterschiedliche Anwendungen. Das sind meistens direkte Kundenkontakte auf sehr kundenspezifische Produkte. Manchmal in kleinen Stückzahlen auch. Und das ist dann auch eine Herausforderung, zu wissen, was man am besten dann fertigt, was man besser ablehnt und wie man halt Sachen wirtschaftlich produziert. Und schnell genug ist dann im Angebote stellen und Sachen entwerfen. Also es sind ganz andere Herausforderungen. Da gibt's weniger Kunden, mehr Key Accounts, würde ich sagen, mehr größere Kunden und nicht diese ganz große Vielfalt von Kleinen, die eben so ein Standardprodukt brauchen wie in der Zerspannung. Also sehr spannend, aber beide ziemlich unterschiedlich.
Das klingt auf jeden Fall so. Ja, wie ist das denn so prozentual aufgeteilt, jetzt zum Beispiel am Umsatz? Also wie viel macht da welcher Geschäftsbereich aus? Wie haben die sich in den letzten Jahren so entwickelt? Also gibt's da Unterschiede oder eher ähnlich?
Also Zerspannung ist der größte Bereich bei uns. Der macht über 50, also um die 55% sowas aus von unserem Umsatz. Ist die letzten Jahre recht stabil gewesen, würde ich sagen, auch im letzten Jahr. Also vorher, die paar Jahre davor haben wir ein bisschen Wachstum gesehen, aber letztes Jahr war ein schwieriges Jahr in vielen Segmenten, aber Zerspannung ist recht flach geblieben und wir erwarten dieses Jahr auch eine relativ flache Entwicklung. Die Branchen sind unterschiedlich, also Automobil war letztes Jahr immer noch relativ stark, aber Sachen wie Luft- und Raumfahrt oder Defense waren letztes Jahr stark und bleiben dieses Jahr stark. Also insgesamt ist die Branche relativ konstant für uns. Unser Verschleiß macht um die 25% aus sowas von unserem Seratizid-Umsatz und die haben harte Zeiten gehabt in letzter Zeit, weil gerade die Baubranche, also es gibt ziemlich viel, was in die Baubranche und Construction und so reingeht. Also solche Sachen waren schwierig. Also die waren letztes Jahr etwas rückgängig, aber das kommt jetzt zurück. Also den Tiefpunkt haben wir gesehen, haben wir so im November rum eigentlich erreicht und jetzt schaut es mit Auftragseingang da deutlich besser aus. Also wir erwarten eben kein großes Wachstum dieses Jahr, aber auf jeden Fall besser wie letztes Jahr in der Branche. Und dann Pulver macht bei uns auch noch ungefähr 20% aus. Also wir haben da auch externe und interne Kunden.
Und mal weg vom Umsatz zu den technologischen Entwicklungen. Gibt es denn da in den beiden Bereichen gerade Dinge, die besonders spannend sind? Und wenn ja, natürlich welche?
Also da gibt's zwei Sachen, die für beide Bereiche eigentlich relevant sind in letzter Zeit. Einmal Richtung Nachhaltigkeit. Also wir haben die Möglichkeit, immer mehr Produkte zu fertigen, die wirklich einen niedrigen CO2-Fußabdruck haben. Wir produzieren bestimmten Pulver in Österreich und in Finnland, der mit einem anderen Prozess, einem Zinkprozess, hergestellt wird. Und der hat einen viel, viel niedrigeren Carbon Footprint. Und wir versuchen immer mehr Produkte zu machen. Also wir haben sogar Stäbe für Rundwerkzeuge, die zu 100% aus diesem Pulver bestehen und eben wirklich sehr nachhaltig sind im Vergleich zu normalen Stäben. Und wir haben jetzt auch eine Fräser-Serie schon aus diesen Stäben gemacht. Und auch bei unseren Wendeschneidplatten kommt immer mehr diese nachhaltige Pulver zum Tragen. Also da versuchen wir immer mehr damit zu machen. Und auch im Verschleißbereich, also da gehen auch einige Stäbe in andere Produkte. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige und ich glaube auch eine tolle Entwicklung jetzt, wo wir auch auf jeden Fall Vorreiter sind. Was anderes ist auch interessant und zwar Additive Manufacturing, also 3D-Drucken jetzt. Also in verschiedenen Bereichen. Wir verwenden das für Trägewerkzeuge zum Beispiel im Stahl. Also wir drucken dann Stahlträge, die ganz andere Kühlmöglichkeiten haben zum Beispiel, wo man bei der Wendeschneidplatte an der Schneidkante viel besser kühlen können, weil man ganz andere Formen machen können für die Kühlkanäle und auch leichtere Halte, die weniger Material haben. Also das ist interessant und auch im Verschleißbereich. Also da haben wir einige sehr interessante Produkte, die man doch mit 3D viel besser formen kann, die dann günstiger und effektiver sind zu produzieren mit dieser Methode. Und wir können sogar auch im Carbid-Bereich dann einiges drucken und das wird, glaube ich, immer eine Nischtechnologie bleiben, aber es gibt immer mehr Anwendungen, wo es doch interessant ist und zum Tragen kommt, was gut ist. Und wir haben auch im Verschleißbereich, also das Schweißen von Hartmetall, also da haben wir auch einige neue Sachen gemacht, besonders mit so Sägeblätter in letzter Zeit, also auch eine neue Entwicklung, die recht erfolgreich war.
Ja, ich denke, es kommt schon viel und auch gerade der 3D-Druck, das merkt man ja, dass er einfach mehr an die ganze Produktion ranrückt in letzter Zeit und da wird auch noch viel kommen, denke ich. Aber das große, wichtige Thema, über das wir jetzt auch noch detaillierter sprechen wollen, haben Sie ja jetzt schon angesprochen, nämlich die Nachhaltigkeit. Ceratizid hat es sich ja selbst zum Ziel gesetzt, Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit zu sein. Wie wollen Sie diese Vision denn verwirklichen?
Genau, also das ist unser ein sehr wichtiges Ziel für uns und wir wollen uns da wirklich positionieren als Vorreiter im Markt. Wir haben uns dann aus den ganzen UN-Zielen 4 Bereiche rausgepickt, wo wir uns dann Ziele gesetzt haben. Einmal ein Material and Resource Efficiency, also Effizienz, wie wir unsere Werkstoffe einsetzen. Dann einmal Sustainable Production and Technology, da kommt auch der CO2-Fußabdruck zum Tragen. Und dann Attractive Workplace, also wir wollen attraktive Arbeitgeber auch sein und auch Environmental and Social Aspects in the Supply Chain, also auch mit Conflict-Free Materials und wo wir unsere Produkte herkriegen und schauen, dass die Supply Chains dann auch nachhaltig und sauber sind. Also die sind die 4 Bereiche und wir haben besonders jetzt, was CO2-Fußabdruck angeht, uns ganz ambitionierte Ziele, muss ich sagen, gesetzt, die jetzt zum Tragen kommen. Und bis 2040 wollen wir wirklich bei Net Zero sein. Und das ist schneller wie die meisten Firmen, die 2050 genannt haben. Da haben wir jetzt viele Schritte, viele interne Projekte schon angefangen, um unser Fußabdruck wirklich deutlich zu senken.
Genau, Sie haben ja 2022 ja Ihre Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt und eben 3 Stufen definiert, um bis 2040 das Net-Zero-Ziel zu erreichen. Und das erste Ziel ist ja, dass Sie bis 2025 die Emissionen um 35% reduzieren wollen. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so lange hin. Wie weit sind Sie denn damit momentan schon?
Ja, den Druck spüren wir schon. Aber die gute Nachricht ist, wir hatten Ende 2022 eigentlich schon die Hälfte dieses Ziels erreicht. Vor allem mit grüner Energie, weil wir brauchen sehr viel Energie für unsere hochschmelzenden Metalle eben. Und wir haben da über, wo es ging, auf grüne Energie jetzt umgeschwenkt mit so PPA-Pläne. Das hat schon viel gebracht und wir haben dann auch etliche andere Projekte laufen, besonders bei unserem Chemiewerk, also die Pulverfertigung in Amerika. Da haben wir einige Projekte am Laufen, die da wirklich helfen werden. Wir schauen auch mit Wasserstoff, wir brauchen ziemlich viel Wasserstoff, dass wir das dann mittels Elektrolyse dann herstellen, statt Gas da zu verwenden, das hilft auch. Und dann haben wir auch einige Projekte laufen jetzt in den Standorten, weil wir haben festgestellt, das Pendeln von unseren Mitarbeitern, das hat auch einen großen Fußabdruck. Also das ist etwas, wo auch jeder was beitragen kann. Wir haben zum Beispiel eine App in Österreich laufen, wo Leute sogar Geld verdienen können, wenn sie halt nachhaltige Mittel verwenden, um in die Arbeit zu fahren. Also es kann jeder wirklich was beitragen und möchte auch jeder was beitragen. Also es ist ambitioniert, aber wir sind gut unterwegs und gute Dinge, dass wir es rechtzeitig schaffen.
Was sind denn weitere Aspekte, auf die Sie sich bei Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie besonders konzentrieren wollen?
Also noch ein wichtiger Aspekt, aber das war eigentlich immer wichtig, aber rückt jetzt noch mehr in den Vordergrund, ist dieses Thema Circularity, also Recycling. Der Wolfram wird sowieso immer recycelt. Das ist eigentlich nicht wirklich was Neues, aber unser Zinkpulver wird zu 100% aus Schrott gemacht, also aus Hartschrott und auch im chemischen Prozess. Also ein ganz großer Anteil davon kommt wirklich aus Schrott, was einfach noch einmal verarbeitet wird bis zu Pulver. Und dann ein bisschen Erz dazu, aber wir versuchen jetzt gemeinsam mit Kunden wirklich neue Geschäftsmodelle zu finden, wo wir ihnen auch in ihrem Circularity, also in ihrer Mission auch unterstützen können, dass wir wirklich in der Lage sind, den Schrott zurückzunehmen und dafür dann neue Produkte zu liefern und das Ganze wirklich als Kreislaufwirtschaft dann wirklich voranzutreiben. Also das ist ein großes Thema, wo wir wirklich uns Gedanken machen und einige Kundenprojekte am Laufen haben. Wie gesagt, das Thema Conflict-Free Materials ist auch wichtig bei uns, weil die sind schon Critical Minerals, einige unserer Materialien, und ist wichtig, dass da alles passt. Und ja, wie gesagt, das Themen wie Attractive Workplace, Code of Conduct, also das sind alles Aspekte, die da mit reinfließen.
Ein Instrument, das Sie ja auch etablieren wollen, um die Ziele zu erreichen, ist der sogenannte Product Carbon Footprint. Dazu hat Ihr Vorstandskollege Andreas Lackner gesagt: Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Standard zur Berechnung und Klassifizierung des CO2-Fußabdrucks von Zerspannungswerkzeugen, Hartstofflösungen und Hartmetallpulvern auf dem Markt zu etablieren. Wie genau sieht dieser Standard denn aus?
Also wir sind wirklich die Ersten im Wolfram-Carbide-Markt, die so einen Product Carbon Footprint definiert haben. Im Prinzip geht es darum, dass wir unser Corporate Carbon Footprint mal berechnet haben, aber wirklich alles, inklusive Scope 3, also die Sachen, die wir auch einkaufen. das Corporate Carbon Footprint haben wir dann runtergebrochen auf Produktebene. Und das können wir ganz automatisch berechnen. Und dann haben wir dann Kategorien definiert. Ein bisschen wie das, wir Klassifizierung, ein bisschen wie auf dem Kühlschrank zum Beispiel, dass wir sagen, es gibt verschiedene Kategorien, A, B, C, D, und haben versucht dann, diese Kategorien mit dem Product Carbon Footprint zu definieren. Und welche Produkte dann wo reinfallen. Und das versuchen wir jetzt gemeinsam mit der VDMA und mit einigen Wettbewerben, uns da wirklich zu einigen auf eine Linie. Es gibt sogar einen Arbeitskreis sogar von der VDMA, was sich jetzt auf dieses Thema dann konzentriert, was für uns gut ist. Und wir haben jetzt auch vor kurzem erfahren, dass unsere Kalkulationsmethode bald in den DIN-Blättern auch aufgenommen wird. Also das ist schon eine große Hürde für uns jetzt für Europa. Sehr gute Nachricht. Also das ist die erste Hürde und da müssen wir schauen, wie wir es dann noch weiter etablieren. Aber das sind auch schon gut unterwegs.
Das heißt, die anderen Hersteller, die ja da auch mitmachen müssen, damit das ein Standard werden soll, die sind da auch sehr motiviert oder gibt es da noch Überzeugungsarbeit, die sie leisten müssen?
Nein, ich glaube, viele sind dankbar, dass jemand da vorangeht, die Grundarbeit mal macht, glaube ich. Und es ist im Interesse von allen, dass wir halt eine Basis haben, was wirklich dann vergleichbar ist. Weil sonst, wenn jeder Kunde und jede Assoziation aus allen möglichen Ländern kommen mit verschiedenen Anforderungen und Sachen, die nicht vergleichbar sind, dann kennt sich keiner mehr aus. Also wir haben gedacht, es ist besser, wenn wir da mal was definieren und vorangehen. Und also wir stimmen uns natürlich auch mit unseren Wettbewerbern und Leuten im Markt ab, dass das Sinn für alle macht. Aber ich glaube, da sind wir jetzt sehr, sehr nah dran. Es gab schon 3 Meetings eben von diesem VDMA-Kreis und wie gesagt, ich glaube, wir sind schon gut unterwegs.
Das ist ja schön, wenn da alle an einem Strang ziehen und sich zusammentun. Das ist ja jetzt die Seite der Hersteller. Wie ist denn so das Feedback von den Anwendern auf diesen Product Carbon Footprint?
Das Feedback ist auf jeden Fall positiv, aber es ist klar, für einige ist es heute schon relevant, besonders einige größere Firmen, die da schon Corporate-Ziele haben. Die sind halt auch dankbar dann für die Unterstützung. Also weil wir Vorreiter sind, wir werden momentan, glaube ich, eher als Berater gesehen. Es ist viel einfach Kommunikation da notwendig, dass man erklärt überhaupt, um was es geht und wie es berechnet wird und dass wir Leute unterstützen, das auch zu verstehen und umzusetzen. Aber es gibt natürlich auch viele Firmen, die sagen für sie wissen, dass es irgendwann kommt, aber es ist heute noch nicht so relevant. Also es ist schon früh, besonders für kleinere Unternehmen. Aber ich sage, es gibt größere Kunden, denen das jetzt heute schon wichtig ist. Also wenn man jetzt mit dem Apple oder Bosch oder so jetzt wirklich Geschäfte machen will in Zukunft, dann ist das eine Voraussetzung, dass man sagen kann, welche Product Carbon Footprint man hat von den Produkten, die man verkauft. Und ja, also Leute sind dann dankbar, dass wir dann unterstützen. Vor allem hat es auch den Vorteil, es sind dann ein bisschen andere Gespräche jetzt auch mit Kunden. Man redet nicht nur über Preis und Lieferzeit, sondern es ist ein neues Thema, was auch eine neue Dimension irgendwie mit reinbringt.
Wenn Sie da jetzt mit Kunden sprechen, was sagen Sie ihnen denn, was Sie denn davon haben, wenn Sie dann auf diesen Fußabdruck achten oder beziehungsweise wenn dieser Standard eben kommt, an dem Sie sich dann orientieren können? Was sind die größten Vorteile?
Das hilft dann eben, weil irgendwann werden Ihre Kunden dann sagen, Sie müssen Ihre eigenen Corporate Carbon Footprint runterfahren. Und diese Scope 3, also das, was man zukauft, macht immer unglaublich viel aus. Und vor allem Carbid, also das hat einen höheren Footprint wie zum Beispiel Stahlteile oder so. Und deswegen, wenn die beweisen können, dass durch unsere nachhaltige Produkte zum Beispiel, die wirklich einen niedrigen Carbon Footprint haben, wenn die beweisen können, dass die Produkte verkaufen, die ihrem Kunden helfen, ihren Scope 3 zu reduzieren, dann ist das ein großer Vorteil und wird bei einigen Geschäften sogar notwendig sein. Da werden Ziele kommen, wo Kunden sagen werden, man muss um so viel zurückgehen und da wird man das erstens einmal beweisen können und dann auch machen können.
Da haben Sie auf alle Fälle viel zu tun und viele verschiedene Bereiche, wo Sie tätig werden können. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir jetzt in der vergangenen halben Stunde besprochen haben. Und zwar als erstes Female Leadership. Und da haben Sie gesagt, da ist noch viel zu tun in der gesamten Branche und auch bei Ihnen im Unternehmen. Da wollen Sie vorangehen und sich jetzt auch Ziele setzen. Deswegen gibt es ein Team, das sich damit beschäftigt. Und quasi egal, ob männliche oder weibliche Führungskraft, wichtig ist, dass alle gleich behandelt werden und dass der Respekt da ist. Und dann können diverse Teams auch sehr viel erreichen. Genauso viel erreichen können Sie bei der Zerspanung und beim Hartmetallgeschäft. Da haben Sie uns erzählt, dass es viele verschiedene Unterschiede gibt, die dann natürlich auch herausfordernd sind, aber dass Sie in beiden Bereichen auch viele spannende Entwicklungen haben, die sich ja dann durchaus auch ergänzen. Vor allem die Nachhaltigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Da sind Sie auch schon einen guten Schritt voran, denn Ihr Ziel ist es ja, bis 2040 das Net-Zero-Ziel erreicht zu haben und jetzt bis nächsten Jahr 35% Emissionen zu sparen. Und vor allem durch grüne Energie ist es gut machbar. Da ist eins ihrer Projekte auch noch der Product Carbon Footprint, wo sie verschiedene Kategorien definiert haben und jetzt zusammen mit anderen Herstellern an einem Standard arbeiten. Und da werden wir natürlich weiter verfolgen, wie das bei Ihnen verläuft.
Das war ja eine perfekte Zusammenfassung. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, danke, Anja, dafür. Zum Schluss noch eine letzte Frage an Sie, Frau Albeck. Sie sind ja wirklich schon lange in der Branche tätig und jetzt dürften Sie auch mal Werbung für Sie machen. Warum sollten sich denn junge Menschen für einen Job in der Metallverarbeitung entscheiden?
Also ich glaube, es ist nach wie vor eine spannende Branche, wo sich immer wieder neue Anwendungen auftun und etwas, was sich immer noch weiterentwickelt. Also ich glaube, es wird spannend bleiben. Es ist auch ein großer Markt, der fragmentiert ist. Also es ist nicht so, dass man das irgendwie schnell erobern kann. Also ich glaube, es wird noch eine spannende Branche bleiben und wir brauchen gute Leute, sich auch dafür interessieren, um das weiterzutreiben.
Da hoffen wir, dass die guten Leute dann auch zu Ihnen in die Branche finden. Und fürs Erste vielen Dank, Frau Albeck, dass Sie unser Gast waren heute bei Industry Insights und uns so viele interessante Einblicke gegeben haben.
Ich sage vielen Dank, also hat mir viel Spaß gemacht. Alles Gute
uns
dabei.
Auch. Danke. Julia, kannst du wie immer unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Na klar, alles Wichtige zu Melissa Albeck und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle anderen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel auch schon über Manufacturing X, Kreislaufwirtschaft und moderne Führungskultur gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Lennart Brumby, Professor an der DHBW Mannheim und dort Leiter des Studiengangs Engineering.
Abonnieren Sie den Podcast, um die neuen Folgen nicht zu verpassen. Bis dahin, Julia Düsold
und Anja Ringel.